Da hat die Regierung die Bremse reingehauen. Die Schuldenbremse. Und sie wird vor allem ein wichtiges Thema im bevorstehenden Bundestagswahlkampf spielen. Die einen halten sie für essentiell, um den Staat vor zu hohen Ausgaben zu schützen. Die anderen sagen, sie sei vor allem eine Investitionsbremse. Sicher ist, dass man die Art und Weise, wie die Schuldenbremse funktioniert, überarbeiten möchte. Kein einfaches Unterfangen, denn der Staatshaushalt soll doch bitte auch in Balance bleiben. Neben diesem werden sicherlich noch viele weitere Themen im Wahlkampf auftauchen, die sich auch auf die Wirtschaft auswirken werden. Schließlich ist die wirtschaftliche Situation nicht sehr rosig in Deutschland und auch in anderen Teilen Europas tut man sich derzeit schwer. Wie funktioniert die Schuldenbremse eigentlich? Woher kommt das Erfordernis für eine Schuldenbremse? Und kann man sie wirklich so einfach abschaffen, wie manche sagen? Wir sprechen drüber in dieser Folge. Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 114. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 19.12.2024 und bei mir ist kurz vor Weihnachten sozusagen der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo Ulrich.
Hallo.
Die letzte reguläre Folge des Jahres steht an und wie versprochen habe ich uns heute tatsächlich Lebkuchen mitgebracht. Wir haben eben schon einen gefuttert. Wir versuchen uns in der Sendung zurückzuhalten, damit es hier keine Schmatzgeräusche gibt. Den Glühwein habe ich allerdings weggelassen. Schließlich haben wir beide noch ein bisschen zu tun, bis wir in die Weihnachtspause gehen dürfen. Du darfst gerne Lebkuchen essen, solange ich hier jetzt noch ein bisschen über das zurücklegende Podcast-Jahr spreche. Es war ein gutes Kapitalmarktjahr. Ich glaube, das können wir beide sagen. Du nickst ein bisschen. Und trotz aller geopolitischen und politischen Herausforderungen, die ja weiterhin auf der ganzen Welt bestehen, war es irgendwie relativ normal. Es hat sich alles ein bisschen normalisiert. Und im Podcast haben weiterhin ganz viele Menschen, die uns tatsächlich die Treue gehalten haben und auch seit der ersten Folge hören. Das habe ich jetzt auch ein paar Mal gehört, dass uns Leute tatsächlich seit der ersten Folge durchhören und auch keine Folge verpassen. Das finde ich schon mal toll. Und was dieses Jahr natürlich auch für uns besonders war, wir hatten den ersten Live-Podcast vor ein paar Wochen, Monaten in Esslingen in der Sparkasse. Das war auch ein Novum für uns. Das hat zumindest mir viel Spaß gemacht. Ich glaube, dir irgendwie auch. Zumindest hatte ich das Gefühl.
Ja, und wir haben ein neues Studio.
Genau, und wir haben ein neues Studio. Das haben wir heute zum ersten Mal eingeweiht, so ein bisschen, ja, ne? Mit dem letzten Podcast des Jahres 2024. Wir gucken
ist neu hier
auf Frankfurt. Wir kriegen sogar gerade ein bisschen Sonne ab, obwohl es heute ein bisschen ungemütlich ist draußen. So richtig weihnachtlich fühlt sich's gerade nicht an draußen, eher herbstlich, würde ich sagen.
Das wärmste Jahr der Wetteraufzeichnungen macht seinem Klima alle Ehre. Es ist zu warm.
Genau. Also kurz zusammengefasst, wie war das Podcast-Jahr für dich?
Hektisch, hektisch. Weltpolitik mit dramatischen Ereignissen, Umwälzungen, rasante technologische Entwicklungen. Also gefühlt haben wir ja eine KI-Revolution jetzt jede Woche. Die Leute sind gestresst, alle, obwohl KI und Homeoffice soll uns ja eigentlich eher das Leben leichter machen. Ja. Also ich würde mal sagen, Verwirrung auf hohem Niveau.
Ja, etwas ausführlicher blicken wir dann ja nochmal mit unserem Chefanlagestrategen der DK Investment zurück, mit Jörg Beusen. Da gucken wir immer am Jahresende nochmal, wie ist das Jahr so aus in den unterschiedlichen Anlageklassen gelaufen und auch was steht 2025 eigentlich so an. Lass uns heute mal einsteigen mit einem kurzen Blick auf die Märkte, bevor wir uns unserem Schwerpunkt von heute widmen. Die EZB hat die Zinsen gesenkt, 0,25 Prozentpunkte ging es bergab, die FED auch und trotzdem reagieren die Märkte ein bisschen verschnupft, wenn diese winterliche Anmerkung gestattet sei. Was ist los an den Märkten, Ulrich? Warum passiert das gerade?
Ja, wenn es draußen nicht kalt genug ist, dann verteilen eben die Notenbanken kalte Duschen. Und das hat die FED gestern gemacht. Sie hat den Zinsschritt im Januar in Frage gestellt und damit den Markt so ein bisschen aus der Wohlfühlstimmung gehoben. Das ist ja unser Eindruck, dass das Jahr ganz toll gelaufen ist. Geopolitik hin, Trump her. Aber die FED hat deutlich gemacht, dass es natürlich in der Wirtschaft wie immer auch Entwicklungen gibt, die nicht so toll sind. Und das hat sie gestern gemacht, indem sie darauf hingewiesen hat, was ja völlig richtig ist, dass die Inflation in Amerika eben noch zu hoch ist und dass deswegen viele Zinssenkungen nicht drin sind. Es war eigentlich gar nicht so sehr, was der Markt jetzt korrigieren musste. Der Finanzmarkt hat selber schon gesehen, dass das mit der Inflation eben nicht ganz so befriedigend läuft und hat seine Zinssenkungserwartungen fürs nächste Jahr von sich aus schon runtergenommen gehabt auf auch nur noch 2 Zinssenkungen im nächsten Jahr. Jetzt könnte es sein, dass es vielleicht sogar nur eine wird. Die Korrektur ist jetzt nicht so riesig, das sind 25 Basispunkte. Und trotzdem hat der Markt gestern empfindlich reagiert, der Aktienmarkt. Wir haben 2,5% Minus gehabt. Heute hier in Europa nicht ganz so stark, aber die 20.000-Punkte-Marke kann immer getestet werden und wir sind jetzt da nicht mehr weit von entfernt. Der Aktienmarkt hat eben deutlich reagiert und das zeigt eben, dass die Risiken und die Dinge, die da ungewiss sind im nächsten Jahr, zum Schluss in diesem Jahr einfach nicht mehr beachtet worden sind. Und daran hat die FED erinnert. Ja, ich würde mal sagen, Stand heute ist das ein riesen Cliffhanger für 2025. Denn es gibt einfach wirklich ziemlich viele unterschiedliche Szenarien, wie die US-Konjunktur und damit auch die Weltkonjunktur laufen kann. Und das ist für die Märkte schon bedeutsam. Also ein Selbstläufer ist 25 jetzt nun nicht.
Na, immerhin ist aber die Inflationsrate im Euroraum mit 2,2% im November etwas niedriger ausgefallen, als es gemeinhin erwartet wurde. Vor allem die Dienstleister, die treiben die Preise noch nach oben. Da konnte man lesen, dass immerhin das 3,9% aufwärts ging bei den Dienstleistungspreisen sozusagen. Kann man irgendwie sehen, was das für Dienstleistungen sind, die da dermaßen auf die Preisschraube, an der Preisschraube drehen?
Es sind oft, wenn es jetzt auch mal wieder nach oben geht, besondere und kleinere Ecken im Preisindex, die dafür verantwortlich sind, gerade für monatliche Ausschläge nach oben. Also ein Kandidat sind immer die Touristikdienstleistungen, weil die sehr, sehr stark abhängig sind bis hin zum Wetter von Dingen, die eben jedes Jahr anders sind, wo man auch nicht weiß, in welchem Monat tatsächlich der Preisanstieg bei Reisen, Pauschalreisen beispielsweise kommt. Das hängt auch dann mit sogar solchen Dingen wie beweglichen Ferien und Kalenderereignissen zusammen. Aber das ist ja nicht der große Trend. Der große Trend ist in Europa ja schon viel besser als in den Vereinigten Staaten. Wir sind weiter an der 2% dran und in Europa ist sogar im Gegenteil in den letzten Wochen eher die Befürchtung aufgekommen, dass die Inflationsrate wieder unter die 2% sinkt. Also ein ganz anderes Bild als in Amerika. Deswegen werden die Zinssenkungen, die Leitzinssenkungen hier wahrscheinlich eher planmäßig weitergehen. Und auch von gestern auf heute haben die europäischen Zinsmärkte auch auf den FED-Kommunikation gestern wenig reagiert. Ganz im Gegensatz zu den amerikanischen Märkten eben. Das heißt, dass der Graben zwischen Amerika und Europa eher größer wird. Der Graben, was die Konjunktur angeht, Amerika läuft sie besser als hier. Aber auch was die Inflation angeht, in Amerika ist sie höher als hier. Und ausbaden muss das der US-Dollar. Der wird nämlich dann stärker, wenn die Zinsen in Amerika eher hoch bleiben und hier sinken. Dann orientiert sich alles Richtung der US-Währung. Und genau das ist passiert. Wir sind mal unter die 1,04 jetzt, haben wir mal geschnuppert in der Nacht. Und da ist die Parität dann jetzt auch nicht mehr weit.
Eigentlich wollte ich jetzt sowas sagen wie, dass die Zinssenkung der EZB ja kaum Auswirkungen hatte und so weiter und so fort. Das stimmt ja jetzt heute Morgen, wo wir hier aufnehmen, gar nicht mehr so wirklich, denn es gab ja durchaus Auswirkungen. Die Märkte haben so ein bisschen reagiert, ein bisschen stärker, als ich zumindest noch gedacht hatte. Können wir denn die 20.000 Punkte einlocken dieses Jahr oder meinst du, die wird wirklich nochmal nach unten durchgetestet?
Nein, wir sind ja jetzt ja wieder ganz nah dran und es kann durchaus sein, dass das auch unterschritten wird. Diese runden Marken sind für die Marktteilnehmer ja wesentlich weniger wichtig als für alle Beobachter, die immer so an ein Jubiläum mit vielen Nullen glauben. Nein, das kann auch noch wieder unterschritten werden. Wie gesagt, die Botschaft zum Ende des Jahres ist, dass 2025 sehr unterschiedlich verlaufen kann. Schon von den Trends her, wie stark die US-Wirtschaft ist, muss sie erst im nächsten Jahr zeigen, als eben auch noch mehr von den Ereignissen her. 20. Januar, neuer Präsident in den USA, mal sehen, mit welchen Dekreten Trump gleich am ersten Tag um sich schmeißt. Und was daraus dann in ein paar Wochen dann geworden ist. Also sind daran erinnert worden, dass die Welt und die Aktienmärkte sich nicht mit einem Lineal gezogen nach oben bewegen.
Na, dann entfernen wir uns mal ein bisschen von den Märkten und lass uns mal über unser Schwerpunktthema von heute reden. Wir hatten ja schon eigentlich seit Wochen vor, mal über das Thema Schuldenbremse zu reden. Und ich denke, so kurz vor Weihnachten ist irgendwie auch ein ganz guter Zeitpunkt. Das Geld ist in Geschenke investiert oder auch in einen Baum fürs Wohnzimmer, ob ein echter oder ein künstlicher, sind wahrscheinlich mittlerweile auch irgendwie gleich teuer. Denn soweit ich weiß, sind auch die echten Weihnachtsbäume, also die echten Tannen, ein bisschen teurer geworden dieses Jahr. Und da denkt man ja auch selbst an seine Ausgaben so ein bisschen, dass man viel Geld ausgegeben hat, vielleicht für Geschenke und für Deko und was noch so alles daherkommt. Das Essen ist natürlich auch teurer geworden, also all das bedenkt man. Und auch der Staat, der sagt ja auch, ich muss meine Schulden und meine Ausgaben im Blick behalten. Deswegen hat man irgendwann eine Schuldenbremse eingeführt. Und ich habe mich gefragt, woher kommt es eigentlich mit der Schuldenbremse? Also man könnte fragen, wer hat es erfunden, um einen alten Werbeslogan mal zu zitieren. Woher kommt denn die Schuldenbremse? Ich habe irgendwie immer noch Maastricht und 2%-Regeln und so im Kopf, aber ich glaube, das ist mittlerweile gar nicht mehr der Grund dafür.
Naja, es gibt immer wieder Versuche und auch das Bewusstsein, dass es sinnvoll ist, die Verschuldung der Staaten einzubremsen. Das ist eine ganz alte Vorstellung. Aber ist halt schwierig, dann sich so eine Selbstbindung dann tatsächlich auch umzulegen. Und Deutschland ist eines der wenigen Länder, die das geschafft haben. 2009 ist es gewesen, dass wir das in die Verfassung hineingeschrieben haben. Was ist der Hintergrund? Also es ist ein Riesenthema, hier geht es um Staatsverschuldung. Da beschäftigen sich zig Lehrstühle mit und es gibt mehrere tausend Regalkilometer an Literatur drüber. In aller Kürze kann man es ja so zusammenfassen. Ja, der Staat gibt Geld aus, viel Geld. Für Straßen, für die Glasfaserleitungen, Verteidigung, Schulen, Universitäten, Verwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bürgergeld. Also es geht ja, gibt ja gar keine Grenzen. So, das Geld muss irgendwo herkommen. Das Geld bekommt er durch die Bürgerinnen und Bürger, durch Steuern und ja auch von den Unternehmen natürlich. So, und wenn das nicht reicht, dann kann er sich eben auch verschulden. Er begibt Anleihen. Die muss er wieder zurückzahlen und muss er in der Zeit dazwischen verzinsen. Jetzt die Frage, wie viel Anleihen kann er aufnehmen, wenn der Staat zu viel Kredit aufgenommen hat. Wenn es wirklich eine Staatsschuldenkrise gibt, dann stürzt er das Land und auch die Volkswirtschaft in eine schwere Krise. Banken brechen zusammen, weil die nämlich auch sehr viele Staatsanleihen haben. Und dann stürzt auch die Wirtschaft zusammen, die Leute werden arbeitslos und das geht dann ganz schnell in eine Gesellschaftskrise hinein. Wir kennen das aus dem 20. Jahrhundert. Gerade in Deutschland hat solche Krisen im Umfeld von der verlorenen Kriege vor allen Dingen gegeben, mit den schlimmsten Konsequenzen für die Bevölkerung und auch die Politik. Der Staat kann auch Inflation machen, um von seinen Schulden runterzukommen, aber auch da gibt es gesellschaftliche Krisen, wenn das geschieht. Das haben wir gerade gesehen, wie empfindlich die Gesellschaft auf Inflation reagiert. Also dazu sollte es eben auf gar keinen Fall kommen. Ja, also muss die Schuldenaufnahme dann irgendwie begrenzt werden. Und alle Ökonomen und vor allen Dingen die Politikwissenschaftler, die wissen, dass die Demokratie eben schon dazu tendiert, zu viel Geld auszugeben und auch Geld auszugeben, was man eben gar nicht besitzt. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass Politiker in Demokratien in den Wahlen jeweils eben versuchen, Leistungen für die Menschen und für die Wähler zu versprechen, ja, um eben gewählt zu werden. Das ist ja der Mechanismus. Wer es nicht glaubt, der muss nochmal die Zeitung aufschlagen jetzt. Wir sind im Wahlkampf und die Versprechungen, die die Parteien aufgerufen haben, jetzt fürs nächste Jahr, die reichen von 30 Milliarden bis hin zu 130 Milliarden. Zusätzliche Leistungen oder geringere Steuern oder was auch immer, eben Goodies für die Bevölkerung. Und wieder wird nicht gesagt, wie man das gegenfinanziert, also wo das Geld herkommen soll. Wir sind wirklich par excellence in diesem Muster drin. Und um das mal ein für alle Mal eben auch für die Zukunft dann eben in gesicherte Bahnen zu lenken, muss es dann eben Regeln geben, die über diese Wahlzyklen hinausreichen und an die selbst Politiker gebunden sind, die ja die Ausgabengesetze eigentlich ja machen. Und deswegen müssen solche Regeln in die Verfassung rein. Und denn die Verfassung kann nur von sehr, sehr großen Mehrheiten geändert werden. Wie gesagt, das schaffen nicht viele Länder und Deutschland hat es geschafft. Wir haben diese Regel.
Ja, nun sollten Bremsen funktionieren, also egal ob bei den Staatsschulden, beim Auto oder am Fahrrad. Und eben die Schuldenbremse sollte auch so funktionieren, wie sie gedacht ist. Aber wenn wir uns jetzt mal so ganz ehrlich in die Augen schauen, ist es denn wirklich so einfach? Und wie genau funktioniert es eigentlich in Deutschland? Also wie viel Schulden dürfen wir denn machen? Wann greift die? Und wer hat da überhaupt ein Auge drauf? Also wie funktioniert das System Schuldenbremse denn?
Ja, wer erstmal sich anschaut, wie solche Mechanismen wirken, der hat, glaube ich, in diesem Jahr 24 ein schönes Anschauungsmaterial. Da gab es ja tatsächlich den Versuch, das Ganze auszutricksen. Ja, die Politiker wollten einen Trick anwenden, indem sie nämlich eine Ausnahme von der Schuldenregel, dass man in Naturkatastrophenzeiten, Corona war eine Naturkatastrophe, mehr Geld aufnehmen darf. Die Ampel jetzt dazu benutzen, die Gelder, die nicht ausgegeben wurden, in der Zeit einfach umzumünzen. Diese bewilligten Mittel, die ja noch tatsächlich, von denen noch einiges vorhanden war, wollte man halt umbuchen für normale Aufgaben. Und da hat das Verfassungsgericht dann gesagt, nein, das geht nicht. Das ist eben gegen die Schuldenbremse. Und damit kann man sehr schön sehen, wie eine solche Regel die Energie der Politiker eben sehr kreativ Geld zu Geldquellen zu erschließen, wie die dann eben ausgebremst worden ist. Ja, und die Regel selbst bei uns ist, der Bund darf eben nicht mehr als 0,35% des Bruttoinlandsproduktes an neuen Schulden, das ist wirklich die Netto-Neuverschuldung, also nicht die Bedienung der alten Schulden und Verlängerung der alten Schulden aufnehmen. Die Bundesländer dürfen gar keine Schulden machen, was auch sinnvoll ist, sonst gibt es ja ein Ventil, was der Bund nicht an Schulden macht, machen einfach die Länder. Da wird noch darüber diskutiert, wie weit das bindend ist, wie weit die Länder diese Schuldenregel bisher übernommen haben. Ja, das ist die Regel. Das sind immer noch so 15 bis 20 Milliarden neue Verschuldung, die wir machen dürfen. Von dieser Regel gibt es Ausnahmen. Eine Ausnahme ist, wenn die Konjunktur schlecht läuft, dann darf der Staat etwas mehr Verschuldung machen. Das nennt man den atmenden Haushalt oder die automatische Selbststabilisierung der Wirtschaft. Wenn sie nicht richtig läuft, dann darf der Staat ein bisschen mehr Nachfrage entfalten, damit die Konjunktur wieder in die Spur kommt. Das ist die eine Ausnahme. Und die andere Ausnahme sind Naturkatastrophen, wie Corona, wo der Staat eben das ganze Schiff wieder aufrichten musste, damit es nicht absäuft. Das sind aber wirklich ganz seltene Ausnahmen, in denen auch diese Regel nicht daran gehindert hat, dass der Staat handlungsfähig war.
Jetzt hast du eben gesagt, eine der Ausnahmen sind Konjunkturflauten. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja klar, wenn es in der Wirtschaft nicht so rund läuft, haben wir ja auch aktuell, also im Moment läuft es ja nicht so gut, kann man sich natürlich schon fragen, wie funktioniert denn das? Also wie entscheide ich denn, wann Flaute ist und wann nicht?
Goldrichtige Frage. Genau, das ist deutet darauf hin, dass gerade solche ökonomischen und gesellschaftlichen Regeln sich nicht einfach in eine Formel pressen lassen. Es gibt zwar Formeln, wie man die Konjunktur ausrechnet und wann man sagt, die Konjunktur ist schwach, aber diese Formeln leben auch davon, wie sie konstruiert sind. Es ist beispielsweise für viele Leute klar, dass wir in einer Rezession sind zurzeit. Also eigentlich müsste man jetzt die Schleusen aufmachen können und sehr viel mehr Verschuldung zulassen können, um uns wieder nach oben zu bringen. Die Ökonomen würden sagen, Moment mal, wir sind zwar mit einem Wachstum von 0% unterwegs, aber eigentlich ist unsere Reisegeschwindigkeit sowieso nur noch 0,4% jedes Jahr an Wachstum. Und damit ist die, wenn überhaupt, Rezession dann äußerst leicht. Das heißt also, in die Formel würde dann eingehen, ja, wir haben eine ganz leichte Rezession, der Staat darf ein bisschen mehr an Krediten aufnehmen. Wenn man allerdings diese Formel so gestaltet, dass man sagt, naja, Deutschland wächst mit 2% und jetzt liegen wir bei 0%, dann kommt man zum Ergebnis, schwere Rezession, der Staat muss jetzt voll gegenhalten. Da sieht man mal, wie eben diese Regeln auch gestaltbar sind, selbst wenn sie in der Verfassung stehen, selbst wenn sie formelmäßig abgebildet sind. Und deswegen ist auch dieser Teil der Schuldenbremse immer diskutabel. Aber es ist die beste Art von Regeln, die man eben machen kann in solchen großen Zusammenhängen.
Es gibt ja auch viel Kritik an der Schuldenbremse, also nicht von allen. Also einige wollen die gerne behalten, so wie sie ist, oder nur ein bisschen anpassen. Andere wollen sie ganz abschaffen, weil sie sagen, das ist eine Investitionsbremse. Wenn wir Geld brauchen in der Wirtschaft oder auch für die Menschen vor allem, dann verhindert die zu viel. Wie ist denn deine Sicht auf die Dinge? Was ist es denn jetzt? Ist es ein gutes Ding oder ist es eine Investitionsbremse?
Also ich würde sagen, gibt zwei, drei Punkte, die in der Debatte wichtig sind. Erstens, ja, der deutsche Staat hat finanzielle Spielräume, auch weil er sich in der Vergangenheit an die Schuldenregel gehalten hat. Wir haben eine Schuldenquote, das heißt also Höhe der Staatsschulden aus der Vergangenheit aufgelaufen in Relation zum Bruttoinlandsprodukt von 60% etwa, so im Großen und Ganzen. Eine der niedrigsten in Europa. Und ja, wir haben heutzutage Aufgaben, die mehrere Generationen betreffen. Das ist eigentlich die klassische Definition von Investition. Du musst heute Geld ausgeben, um eine Maschine anzuschaffen. Und die Leistungen und der Nutzen von dieser Maschine, der läuft viele, viele Jahre in die Zukunft. Bei Infrastrukturinvestitionen sind das ja Jahrzehnte. Das heißt, es profitieren mehrere Generationen von solchen Investitionen. Und dann ist es auch sinnvoll, wenn mehrere Generationen daran bezahlen. Das ist so der Grundgedanke, dass Investitionen eben durch Verschuldung durchaus finanziert werden können. Vor allen Dingen, wo die Investitionen auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Schulden zurückgezahlt werden können mit Zinsen, weil sie nämlich Wachstum von morgen bringen. Das ist der Grund, das ist die Grundidee. Da muss man aber, denke ich, zweitens einen politischen Punkt mit einbeziehen, wenn man jetzt die Schuldenbremse ändert und sagt, wir müssen jetzt mehr investieren und deswegen müssen wir die Schuldenbremse abschaffen, verändern, wie auch immer. Dann besteht natürlich die Gefahr, dass man da jetzt in der nächsten Regelung zahlreiche Tatbestände der Aufweichung reinschreibt, also alles nur noch vage definiert, was eine Investition ist zum Beispiel. Das wäre dann, ja, dann braucht man keine Schuldenbremse mehr. Wenn man es allerdings wirklich sehr eng hält und die Schuldenbremse nur von 0,35 auf 0,5 aufbohrt, dann ist denjenigen, die sagen, wir müssen jetzt viel Geld in die Hand nehmen, nicht gedient, weil die denken in größeren Kategorien. Das heißt also, da gibt es schon die Gefahr, dass wenn man da jetzt rangeht, dass die Regel dann künftig zahnlos wird. Oder es lohnt den Aufwand nicht, dass man rangeht. Also das hat mir noch keiner so richtig erklärt, warum denn deswegen jetzt diese Schuldenbremse nun im Grundgesetz geändert werden muss. Gibt noch einen dritten Punkt, der für mich wichtig ist. Man darf jetzt nicht den Fehler machen und zu denken, dass mit Geld alles zu lösen ist. Also die Tatsache, dass wir zu wenig Fachpersonal haben, wird man auch nicht hinkriegen, wenn man mehr Geld in die Hand nimmt, sondern da ist es ein Thema, dass wir keine vernünftige Einwanderungspolitik hinbekommen. Wenn wir zu viele Regeln haben, die verhindern, dass eine Brücke gebaut wird oder 40 Jahre in der Planung braucht, dann müssen eher die Regeln geändert werden. Da kann man noch so viel mehr Geld draufschmeißen. Da wird die Brücke eben dann nicht schneller gebaut. Und die Gefahr besteht, wenn man jetzt sagt, naja, wir stellen mehr Geld bereit, dass man sich dann zurücklehnt und sagt, ja, mehr brauchen wir nicht zu tun, dann läuft das jetzt alles schon. Das sind Dinge, die auch eher auf der psychologischen Ebene zu sehen sind, aber ich denke, so funktioniert Politik schon, dass viele Leute sagen, wir müssen einfach Geld draufschmeißen und dann ist das Problem gelöst. Also ich würde sagen, es gibt Spielräume, es gibt Aufgaben und es gibt Möglichkeiten, aber wer jetzt hingeht und sagt, wir brauchen einfach nur mehr Geld für den Staat, weil es irgendwie nach oben gehen muss und wer das Geld mehr oder weniger dann nur verteilt, der erreicht wirklich nur ein Strohfeuer. Wenn das Geldverteilung aufhört, dann geht das sofort wieder aus. Das heißt also, wer mehr Geld in die Hand nimmt, der muss auch dafür sorgen, dass es tatsächlich in investive Richtungen läuft, in vernünftige Infrastrukturinvestitionen. Es ist ja nicht so, dass die Länder auf der Welt, die eine hohe Verschuldung haben, deswegen keine Probleme haben, weil es eben teilweise falsch verteilt wurde. Frankreich zum Beispiel hat eine Schuldenquote, die ist fast doppelt so hoch wie die Deutschen und die haben die gleichen Probleme wie die deutsche Volkswirtschaft. Die USA haben auch eine doppelt so hohe Verschuldung, aber die USA setzen das Geld sinnvoll ein. Die haben nämlich nur eine Steuerquote. Die finanzieren damit eine Steuerquote, die nur halb so hoch ist wie hier und damit eben wesentlich größere Anreize für die Investitionen am Standort und für Kapital, was angezogen wird, bieten. Das ist sehr viel besser eingesetztes Verschuldungsgeld, würde ich sagen.
Jetzt sind Reformen ja immer so eine Sache, gerade wenn wir im kompromissbehafteten Politikbetrieb denken, besteht ja da auch manchmal die Gefahr, dass so Sachen verschlimmbessert werden, also dass tatsächlich da vielleicht was dran gearbeitet wird, aber am Ende ist es nicht wirklich besser, sondern nur ein bisschen anders oder tatsächlich noch schlimmer als vorher oder komplizierter, vor allem bürokratischer vielleicht noch. Was wären denn konkrete Ansätze, um die Schuldenbremse zu reformieren, ohne dass wir jetzt gleich wieder uns in so einen riesen Schuldenberg stürzen oder auf einen riesen Schuldenberg stürzen?
Also ich bin für einen aus meiner Sicht transparenteren Weg für alle generationenübergreifenden Aufgaben, also Investitionen insbesondere, eher Sonderhaushalte einzurichten, die eine klare Abgrenzung haben, was damit finanziert werden darf und auch eine klare Laufzeit haben, wo man also auch jetzt, selbst wenn es Jahrzehnte in die Zukunft gibt, auch eine Regel aufstellt, wie man das da wieder zurückführt und den laufenden Betrieb des Haushaltes weiterhin in diesen bisherigen Regeln belässt.
Und was wären so generationenübergreifende Aufgaben? Was muss man sich darunter vorstellen?
Also eigentlich in der Tat nur Investitionen im engeren Sinn. Das heißt also Infrastruktur, Energiesystem, das steht im Vordergrund. Zum Beispiel keine Verteidigung. Was man vielleicht hier als Ausnahme einmalig in Betracht ziehen kann, hier könnte man überlegen, ob man eben künftige Generationen auch noch an einem Fehler beteiligen will, den man hier lange Jahre ja gemacht hat, dass man eben zu wenig in Verteidigung investiert hat. Und dass man dieses Loch aus der Vergangenheit mehr oder weniger im Zuschütten auf mehrere Generationen verteilt. Also das ist problematisch. Aber die Investitionen dort in Ausrüstung könnte man eventuell gerade noch auch mit dem Investitionsbegriff in Verbindung bringen. Aber die laufenden Ausgaben für die Verteidigung von Verwaltung bis hin zum operativen Betrieb der Bundeswehr, die müssen aus dem laufenden Haushalt kommen. Das kann man nicht Schulden finanzieren. Das gilt auch für Bildung beispielsweise. Das gilt für Verwaltung. Ich meine, die Gefahr besteht ja, dass man irgendwie alles als Zukunftsinvestition betitelt, nach dem Motto, ja, es dient ja dazu, dass es uns morgen genauso gut oder noch besser geht und dann können wir alles Schulden finanzieren. Das ist aber nicht Sinn der Sache.
Also das heißt auch, jetzt mal das Thema Bildung, weil du es gerade hattest, das hieße dann beispielsweise, dass man sagt, okay, wir finanzieren jetzt über Schulden die Digitalisierung des Schulbetriebs beispielsweise, aber nicht die Gehälter der Lehrkräfte. So war es gemeint.
Zum Beispiel. Wobei so ein Computer oder eine digitale Ausrüstung jetzt auch nicht in den Bereich fallen, wo die nächsten Generationen was von haben.
Naja gut, ich meine eher so grundsätzliche Strukturen schaffen, überhaupt, dass überhaupt was funktioniert auf digitaler Basis. Da müssen ja auch Leitungen gezogen werden und was weiß ich alles.
Wie gesagt, alles, was wirklich eine sehr, sehr lange Lebensdauer hat, das ist etwas, was man...
Genau, also
unter dem Verschuldungsaspekt
muss man sich immer in den Kopf rufen, generationenübergreifend. Also
in der Tat, ja.
Ne, gerade Computer wissen wir auch, 5 Jahre, dann kannst du den nächsten holen. Ja, jetzt kommt natürlich die Frage aller Fragen. Glaubst du denn, dass eine Reform der Schuldenbremse in naher Zukunft möglich ist und passieren wird?
Also ich glaube, dass Deutschland mehr Geld ausgeben wird in den nächsten 3-4 Jahren. Bei den übrigen Reformvorhaben, die Angebotsreformen, die eigentlich ja gar kein Geld kosten, da wird jetzt nicht so viel passieren. Zumindest nicht, wenn man sich die Parteiprogramme, die Wirtschaftsprogramme der Parteien zurzeit anschaut. Hängt natürlich auch an den Mehrheiten. Kombination aus CDU, FDP würde wahrscheinlich mehr auch an Umfeldbedingungen reformieren als eine Koalition SPD, CDU oder Grüne, CDU. Also wichtig wäre ja eigentlich, dass beides passiert, dass angebotsseitige Reformen gemacht werden, die dazu geeignet sind, den Standort in Deutschland attraktiver zu machen, vom Arbeitsmarktthemen bis hin zu Energiepreisen, Infrastruktur, Regulierung, das ist der eine Komplex. Und das kann man dann kombinieren mit Investitionsprogrammen, wenn die gut gemacht sind. So eine Kombination, das wäre was das Land voranbringen würde.
Na, ich bin gespannt. Also wenn ich gerade so rausgucke, sind die Aussichten nicht so dolle. Hier zieht sich's gerade ganz schön zu, denn wir sitzen tatsächlich ja auch recht hoch. Ich glaube, es ist tatsächlich Deutschlands höchstes Podcast-Studio. Ich würde es mal so hinstellen.
Unbedingt einfach. Vom Niveau auch natürlich.
Vom Niveau sowieso, dank dir hauptsächlich. Aber ich sehe auch schon ein bisschen Licht am Horizont. Also von daher, vielleicht wird das Wetter doch wieder ein bisschen besser. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich da bei der Schuldenbremse bis Februar noch tun wird. Denn das Thema Wirtschaft, das wird definitiv eines der Kernthemen im Bundestagswahlkampf werden. Das zeichnet sich, glaube ich, jetzt schon ab. Wir werden das natürlich hier alles eng begleiten und beobachten. Jetzt essen wir erstmal unsere restlichen Lebkuchen noch auf. Ich habe schon ein paar gegessen zwischendrin übrigens. Du hast ja alles übrig gelassen. Kalorienbremse gibt's bei uns nicht vor Weihnachten.
Ja, ich glaube, das die einzige Branche, die wirklich läuft, ist die Schokoladenindustrie.
Ja, das stimmt allerdings, ja. Ja, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall erstmal ein paar geruhsame Tage. Hoffen wir, dass Sie auch an der Börse ruhig bleiben und wir dann nächstes Jahr wieder ganz entspannt in den Podcast starten können und keine Überraschungen mitbringen aus der Weihnachtspause. Vor dem Jahresende hören Sie allerdings nochmal von uns, nämlich den Jahresabschluss, habe ich ja vorhin schon gesagt, der kommt am 30.12. dann und da gucken wir dann nochmal ein bisschen zurück. Dann machen wir das Podcast-Jahr mal zu für heute, für dieses Jahr und freuen uns auf ein hoffentlich möglichst normales 2025. Das werden wir in den ersten zwei Monaten zumindest mal abschichten können, ob das so normal bleibt, denn da wird schon vieles passieren. Und viele interessante Sachen passieren. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.